in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Urchristenheit gab es einen Konflikt. Da ging es nicht immer schiedlich friedlich zu. Da wurde um die Wahrheit gerungen. Und da gerieten manchmal wichtige Männer aneinander. Zum Beispiel Petrus und Paulus. Petrus war in Antiochien und lebte als Judenchrist wie selbstverständlich mit den Heidenchristen zusammen. Sie praktizierten Tischgemeinschaft. Man war ja eins in Jesus Christus. Die alten Trennungen zwischen Juden und Heiden aufgehoben und Petrus lebte fröhlich diese Freiheit. Aber wusste Petrus, was er tat? Als nämlich Abgesandte von Jakobus von Jerusalem nach Antiochia kamen, hat Petrus abrupt sein Verhalten geändert. Jetzt sondert er sich ab, denn die Speisen der Heiden galten ja Juden als unrein, weil sie entweder als Götzenopfer gedient haben oder von unreinen Tieren stammten. Jede Tischgemeinschaft mit den Heiden war für streng orthodox denkende Juden ein Gräuel. Also zog sich Petrus zurück von den Heidenchristen. Das aber macht Paulus zornig und er wirft Petrus Heuchelei vor, unterstellt ihm Furcht vor Jakobus, du kuschst doch nur vor dem Herrn, Bruder. Er konfrontiert ihn vor versammelter Gemeinde mit dem Vorwurf, du weichst von der Wahrheit des Evangeliums ab. Wer zurückkehrt zum Gesetzesgehorsam, der zerbricht das Heil. Nämlich, dass wir in Christus frei und geliebt sind. Es geht nicht um die Frage Gesetz oder Evangelium. Das ist für Petrus klar, das Evangelium von der befreienden Liebe Gottes gilt. Die Frage ist vielmehr, gilt nur das Evangelium oder gilt Evangelium und Gesetz? Für Paulus ist das glasklar. Die Zeit des Gesetzes ist abgelaufen. Jetzt ist die Zeit des Glaubens angebrochen. In Christus gilt nicht länger Jude oder Heide, weil wir alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus sind. Paulus sagt dem Petrus, ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Glauben an den Sohn Gottes, das lebe ich im Hier und Jetzt. Er hat mich geliebt und sich für mich dahingegeben. Hören wir auf den Predigttext aus Galater 2, Vers 16 bis 21, der genau in diese Situation hineinspricht. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Die erste These, die Paulus dem Petrus entgegensetzt, ist, wir werden nicht durch des Gesetzes Werke gerecht. Wissen wir als reformatorische Christen, das gehört ja zu den Grundlagen unseres Glaubens. Und doch ist es immer wieder angefochten und umstritten. Apropos Reformation, das war genau das Problem von Martin Luther, dass er in Erfurt im Augustinerkloster gekämpft hat. und gerungen um die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das hat ihn umgetrieben bis in den Abgrund seiner Seele hinein. Denn er wollte ja zu Gott kommen. Er wollte Gott gefallen und deshalb hat er sich noch mehr hineingesteigert, noch mehr Bußübungen auferlegt, noch mehr gefastet und versucht, sich vor Gott zu rechtfertigen. Aber er kam nicht zur Ruhe, nicht zum Frieden. Das Modell Luther kennen wir. In der Schriftlesung haben wir das Modell Pharisäer gehört. Auch er hat gedacht, er wird durch die gerechten Werke, die er tut, gerecht. Stolz erklärt er vor Gott: Danke, Herr, dass ich viel besser bin als jener Sünder da hinten, der da steht. Ich faste, ich tue deinen Willen. Ich bin ja schon recht vor dir durch meine Taten. Auch dieses Modell, das uns vielleicht manchmal gar nicht so fern ist, zählt nicht. Durch das, was du tust, kommst du nicht zu Gott. Auch nicht durch das, was du denkst. Wir sind ja schon rechtgläubig, vor allem wir in Dettingen, gell? Wir wissen, was gilt. Wir halten die Bibel für Gottes Wort. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis aus Überzeugung. Wir weichen nichts auf und halten treu und dem, was dran, was uns überliefert ist. Auch das wird uns nicht retten und nicht rechtfertigen. Keiner wird durch irgendwelche menschlichen Werke oder Gedanken gerecht. Sondern, These 2, allein durch den Glauben durch Christus werden wir gerecht. Nun, das haben wir schon oft gehört. Und deshalb müssen wir immer fragen, was heißt nun auch Glaube? Sicher nicht die vage Ahnung, wie es meistens wir gebrauchen. Ich glaube, dass das Wetter nächste Woche wieder ziemlich heiß wird. Wir wissen es nicht genau, aber mittlerweile stimmen ja die Vorhersagen der Wettermänner und Frauen ganz gut. Ich glaube, dass in der nächsten Bundesliga wieder Bayern München Meister wird. Wer weiß. Oder ich glaube, dahinter steckt vielleicht auch eine schwierige Gefühlslage. Glaube im Sinn von genau, nicht genau wissen, das ist es nicht. Auch nicht im Sinn von nur wissen, ich glaube, dass Gott existiert. Ich kenne ganz viele Bibelstellen und weiß, worum es geht. Glaube ist weder die vage Ahnung noch das genaue Wissen. Es ist auch nicht die fromme Praxis. Dass wir in der Bibel lesen und beten, in Gruppen und Kreise gehen, das ist alles gut und ich freue mich drüber. Aber das sind Äußerungen des Glaubens und nicht der Glaube selber. Der Glaube selber ist die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zwischen mir und Christus, beziehungsweise zwischen Christus und mir, denn er hat sie ja begonnen und gestiftet. Ich verdanke es ja ihm, Christus, dass ich mich Christ nennen darf. Dieser Glaube, These 3, ist durch drei Vs gekennzeichnet. Das erste V, Vertrauen. Ich vertraue wirklich, dass Gott es gut mit mir meint. Ich vertraue, dass er mich führt und leitet, auch wenn es mal schwierig ist in meinem Leben. Ich vertraue darauf, dass er wirklich meine Sünde am Kreuz getragen hat. Und für mich auch verstanden. Und das Misstrauen, das sich einschleicht und einschleichen will, das will ich immer wieder vertreiben. Vertrauen, das erste V. Das zweite, Verlässlichkeit. Ich will mich auf ihn verlassen, will auch mich selbst verlassen und loslassen und immer wieder in die offene Arme des gekreuzigten Christus mich hineinwerfen. Und ich kann mich ja auf ihn verlassen, weil er mich so abgrundtief liebt, noch viel mehr, als ich mich selber oder meine Eltern mich lieben. Er hat mich doch so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Verlässlichkeit, Vertrauen und das dritte, Vergebung. Ein drittes Kennzeichen der Christusbeziehung. Ich kann immer wieder kommen und Vergebung in Anspruch nehmen. Auch wenn ich eine Beziehung mit Christus habe, merke ich doch, wie so manches nicht dazu passt. und lass mich verführen von der Sünde. Immer wieder ist mir doch mein Ego näher und wichtiger als das des anderen. Will mich selber statt Christus verwirklichen. Vergebung gilt nicht nur von Gott zu mir, sondern, und jetzt sage ich etwas Gewagtes, auch Gott gegenüber. Ja, Sie haben richtig gehört. Denn wenn Gott uns etwas Schweres zumutet im Leben, wenn wir ein Kind verlieren oder eine schwere Krankheit uns trifft, dann schleicht sich ja auch bei uns Christen schnell die Meinung ein, du Gott, du bist schuld, warum mutest du mir das zu? Du bist doch allmächtig, du hättest es doch verhindern können. Und ganz schnell hadern wir mit Gott und geben ihm die Schuld. Es schleicht sich etwas ein in unsere Beziehung zu Gott, wo wir vielleicht Gott vergeben sollten, dass wir eben keine Bitterkeit, kein Hader in unseren Herzen pflegen und heranwachsen lassen, sondern auch das lassen und loslassen, unsere Vergangenheit in Ordnung bringen. These 4, diese Christusbeziehung ist geprägt von einer neuen Intimität und Identität. Zwei Fremdworte, die wir aber verstehen. Wenn wir mit Christus zusammen sind, wenn er bei uns ist, dann entwickeln wir ja eine ganz große Nähe zu ihm. Wachen auf und freuen uns nicht nur, wenn wir verheiratet sind am Ehepartner, der neben uns liegt, sondern daran, dass Christus schon da ist, bevor wir aufwachen. Dass er für diesen Tag schon etwas vorbereitet hat. Wir begrüßen ihn und danken, dass er uns auch in diesem Tag recht führen wird. Wir sind ganz vertraut mit ihm, können mit ihm reden, ein beständiges Gespräch den ganzen Tag führen. Danke, Herr, für all das, was du mir schenkst, dass wir jetzt in der kühlen Kirche sitzen und nicht draußen in der Sonne sitzen müssen. Christsein heißt aber nicht nur eine neue Intimität, sondern eine neue Identität. Christus wohnt ja in mir. Wie ist das zu verstehen? Da müssen wir zurück zum Kreuz, denn da zeigt sich Gottes große Liebe. Was ist da geschehen? Da hat Christus nicht nur unsere Sünden auf sich genommen. Das ist ja das, was wir glauben. Das Bild vom Sündenbock kennen wir und das verstehen wir. Alle Sünden der Welt, eben auch meine, lasten auf Christus und er nimmt sie zur Strafe auf sich. Das ist nicht falsch, aber wir müssen, um die biblische Sünde zu verstehen, noch einen Schritt tiefer gehen, eine Stufe tiefer. Denn in der Bibel ist Sünde nicht nur materiell zu verstehen, sondern personell. Ich bin ja als Sünder nicht neutral, kann einfach nur mein Sündenpaket abliefern und sagen, Herr, da ist meine Sünde. Sondern die Sünde steckt ja so tief in mir drin, sie hat mich ja total verderbt, dass ich mit ihr verwachsen und verwoben bin. Und so werden am Kreuz Christus und ich als Sünder eins. Wenn Christus und die Sünde am Kreuz eins werden, dann ist nicht nur meine Sünde weg, sondern dann bin ich als Sünder weg, gestorben. Ich bin als Sünder mit Christus gekreuzigt. Und damit ist es aus. Er hat nicht nur meine Sünde, sondern mich als Sünder mit ins Grab genommen. Das war's. Wenn Christus nicht auferstanden wäre und neues Leben hervorgebracht hätte. Und jetzt gilt, wie ich mit Christus gestorben bin, so bin ich mit ihm auferstanden. Er lebt und das Besondere, er lebt in mir. Seine Kraft in mir, seine Freude, seine Zuversicht, sein Mut, das gilt. So ist mein Leben nie mehr unabhängig von Christus, sondern in dieser beständigen Beziehung. Beziehungen gibt es ganz unterschiedliche. Immer ist ein Ich und ein Du beieinander. Und manchmal ist es so, wenn das Ich immer größer wird, dann wird das Du immer kleiner. So ist es leider in manchen schlechten Ehen. Aber bei Christus ist es so gedacht, dass es eine Wir-Beziehung ist, in der darauf geachtet wird, dass beide zur Entfaltung kommen, wo wir miteinander versuchen, das Beste zu erreichen. Wie in guten Ehen, wo nicht versucht wird, in Abgrenzung zu leben, sondern so, dass beide miteinander sich als neue Gemeinschaft sehen und das Vertrauen des anderen mir hilft zu neuem Selbstvertrauen und die Liebe des anderen bei mir Selbstannahme fördert. In guten Ehen und in der Christusbeziehung. So soll es sein. Nicht, dass ich klein gemacht werde, sondern dass Christus mich und mein Leben und meine Gaben zur vollen Entfaltung bringt, wenn er in mir lebt, will er ja gerade durch mich in dieser Welt wirken. Und wenn wir wieder sündigen, wieder das Ego wichtiger ist als Christus, obwohl wir doch der Sünde abgestorben sind, dann hebt das die Gültigkeit nicht auf, dass wir durch den Glauben gerettet werden. Denn die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf unser Leben, kein Recht mehr, unser Leben zu bestimmen. Also aufstehen, Krone richten und weitergehen. Amen.